Lieber Bruder Rüder, mich bewegt das natürlich sehr, die ganze Zeit hier. Wenn man das so sieht, diese jungen Leute, die hinausziehen ins Erntefeld, die Dozenten hier, und ganz wichtig, ihr treuen Freunde, die diese ganze Arbeit durch eure Gebete und durch eure Gaben möglich macht. Es ist ganz wunderbar, wenn man weiß, dass ein Stafettenlauf, wo man die Stafette weitergibt. Für mich ganz besonders bewegend heute, der Johannes Klapproth war mal Konfirmand und saß bei mir im Jugendbibelkreis. Und jetzt führt er ein Werk weiter, wo ich selber sehr engagiert war. Ich war mehrmals in diesem Seminar in Pietermaritzburg. Wir haben sehr viel getan, um das aufzubauen. Und ist ja immer so, wo man denkt, bricht das alles auseinander. Ich habe in meinem Leben gemerkt, es braucht nicht mal einen Fünfjahresplan. Ich hatte nie in meinem Leben auch nur eine Planung, wie es weitergeht. Sondern ich hatte nur das Wort unseres Herrn und er hat geführt. Und oft habe ich gedacht, jetzt bist du in einer Sackgasse und es war nie so. Und darum ist das so wichtig, was der Johannes Klapproth vorhin gelesen hat. Wie ganz viele Leute von Jesus weggelaufen sind. Also ich hätte gesagt, jetzt bitte ihr Jünger, bleibt da, haltet die Stange und bleibt bei der Sache und blamiert mich nicht. Das gibt eine schreckliche Sache, wenn ihr auch nur weglauft, hat der Jesus nie gesagt. Wollt ihr nicht auch weggehen, hat er gesagt. Wollt ihr nicht auch weggehen? Du musst gar nichts tun. Darfst du ohne Jesus leben? Der Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Eine dumme Frage. Wohin sollen wir gehen? Er könnte doch wieder zurück, da liegt doch noch sein Kahn am Ufer. Wieder seine Fischerei betreiben. Du kannst ohne Jesus leben. Und dann sagt dieser Petrus, so herrlich, was der vorhin gelesen hat. Ich wusste gar nicht, dass er dieses Wort liest heute Abend. Herr, wohin? Es gibt doch gar kein anderes Leben mehr als mit dir. Und das darf ich einfach vorausschicken. Ich habe auch in einer Evangelisation in jungen Jahren das festgemacht mit Jesus. Und ich darf sagen, jede Stunde ist schade, die man nicht ganz fest mit Jesus verbunden ist. Es gibt kein anderes erfülltes Leben mehr. Und was ganz wichtig ist, es gibt keine Sünde, die dir irgendwo Befriedigung bieten könnte. Das gaukelt dir der Teufel vor. Gar nichts, wo du der Ordnung an Gottes durchbrichst, wo du glücklich werden kannst. Es wird nur ein Brand in deinem Gewissen sein. Und das wissen die Älteren, wie das oft weh tut, in der Erinnerung an manche Fehltritte, die unser Leben gekennzeichnet haben. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und das haben wir immer gehabt. Das Wort Gottes ist ein lebendiges Wort, voller Geist und Leben. Der Geist Gottes wirkt darin. Du findest Christus darin, in jeder stillen Zeit über der Bibel eine Christusbegegnung. Das ist ganz wunderbar. Das sind so Hammerworte. Das ist ganz, ganz toll und prächtig, was da läuft und was man da haben kann. Für uns ganz herrlich. Ich habe heute Abend zu diesem Thema, was die Welt ganz dringend braucht, ausgesucht. Aus der Apostelgeschichte 4. Nochmal der Petrus und sein Mitjünger Johannes. Das sind so ein paar Worte, die sind ungeheuer. In keinem anderen ist das Heil. Wer es mitlesen will, Apostelgeschichte 4, Vers 12. In keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und dann ein paar Verse weiter, Vers 20. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Es war ein strahlender Sommertag. Und die frommen Leute marschierten hinauf zum Tempel. Und wahrscheinlich war es so ein schöner Tag wie heute. Und die Leute wollten Gott preisen und loben. Aber bevor sie durch die Pforte des Tempels hindurchgegangen sind, Da lag ein Bündelmensch. Weißt du, das ist manchmal so schrecklich, wenn man das erlebt. Es gibt Menschen, die haben ganz, ganz schwer in ihrem Leben zu tragen. Das kann man ja gar nicht verstehen. Ein Mensch, der schon als Baby gelähmt war und nie laufen konnte. Die Gliedmaßen verkümmert, voller Schmerzen. Mildtätige Leute haben ihn dort abgesetzt, damit er seinen Löffel hinstreckt und die irgendeine milde Gabe eingelegen, damit er überhaupt noch vegetieren kann. Und da haben immer wieder ihm so ein paar Leute sowas zugesteckt. Und Petrus und Johannes gehen hinauf zum Tempel, um zu beten. Und sie sehen diesen Mann. Siehst du auch die Menschen mit ihrer Not in der Welt? Wir sollten auch solche Großherze sein, die Not der Menschen sehen. Es gibt unbegreiflich viel Not. War so schön, wenn man hier oben spazieren geht, dann sieht man die schönen Häuser. Wisst ihr, unter jedem Dach sitzen verzweifelte Menschen, die mit dem Leben nicht mehr fertig werden. Was das auch ist, Ehestreitigkeiten, Nöte mit den Kindern, Geldprobleme, wirtschaftliche Sorgen, geschäftliche Pleiten, was alles die Menschen bewegt, schwere Krankheitsnöte, Mobbing. Und wie Petrus und Johannes dort vorbeigehen, wissen sie, was diesen Menschen wohl bewegt. Und er sagt, sieh uns an. Der starrt nur auf den Boden. Sieh uns an. Und dann sagt er einen ganz harten Satz. Gold und Silber haben wir nicht. Wir müssen dich enttäuschen. So ein armer Mann denkt, ich brauche Geld. Das Wichtigste in der Welt. Ich brauche Gesundheit. Petrus und Johannes sagt, nee, haben wir nicht. Wir können dir nicht helfen. Weißt du, wir Christen können auch in den Nöten der Welt ganz viel nicht lösen. Wir können die politischen Konflikte nicht lösen. Obwohl wir Christen manchmal so tun, wie wenn wir die Lösungen hätten. Wir können die Arbeitslosigkeit nicht lösen, die Hungerprobleme der Welt, die Armut können wir nicht lösen, die Ausbeutung der Menschen, die Entrechtung der Leute, so viele, die im Leben zu kurz kommen. Wir haben die Lösung auch nicht. In den riesigen Nöten dieser Welt, es gibt ja so einen dummen Satz, wir wollen die Welt verändern. Mensch, wie wenn wir es könnten, wie denn? Die Armut abschaffen, wie denn? Da brauchst du ja Hunderte von Milliarden, wie willst du denn das machen mit deiner kleinen Kraft? Du kannst ja nicht mal die kleinen mitmenschlichen Probleme in deiner Nähe lösen. Und dann denke ich, da gibt's ja so viele Organisationen, das Rote Kreuz und ATTAC und den Roten Halbmund und die UN und die WHO und wie die alle heißen. Da ist USAID und wie die Großen und die Regierung mit ihrer Entwicklungshilfe und alles. Und die Weltnöte steuern wollen. Und Petrus und Johannes sagt, wir können da gar nicht mitmischen in den großen Nöten der Welt. Aber eins haben wir. Und da sagen wir, der Name Jesus wird dich herausführen aus Leid, Traurigkeit, Finsternis und Elend. Und das sagen wir, steh auf und wandle. Eine ganz ungeheure Sache. Das Wunder ist passiert. Der Mann steht auf. Aber in der Bibel ist das immer nur ein Zeichen, dass wir das ganz klar sehen. Es war ja damals in Jerusalem der einzige Gelähmte, obwohl es da unzählige Gelähmte gab und viele Kranke. Steht nicht mehr da von anderen Heilungen. Aber es war ein Zeichen für die große Macht von Jesus, der in die dunkelsten Lebensschicksale das Licht hineinbringt. Und zwar auf einmal nicht bloß, dass es um Gesundheit geht, das ist auch so, dass Gesundheit das Wichtigste. Nein, 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 noch viel größer. Dass Jesus die Sinnlosigkeit eines Lebens lösen kann, die Vergänglichkeit eines Lebens, die Hoffnungslosigkeit, aus der dich kein Mensch sonst befreien kann. Und der Petrus und Johannes sagt, dazu sind wir da, das möchten wir dir sagen. Und der Mann springt herum, er hüpft durch den Tempel, die Leute denken, das spinnt. Die können gar nicht verstehen, ein Mensch, der entdeckt, ich habe das Leben entdeckt, nicht bloß, weil er gesunde Gliedmaßen hat, hast du ja auch. So entdeckt, es gibt eine Hoffnung in einer hoffnungslosen, heillosen Welt. Der Name Jesus ist größer als alles, was in dieser Welt an Hoffnung da ist. Und mein Leben ist nicht vergessen und Gott kennt mich und ich bin bei ihm geliebt und getragen. Der Name Jesus. Also, pass bitte auf, es geht nicht bloß um den Namen Jesus, den kann man ja runterplappern, sondern hinter dem Namen Jesus steht die ganze Macht des ewigen Gottessohnes Jesus. Und das musst du mal in der Bibel lesen, der alle Macht hat, über die dunklen Mächte, über die Teufelsmacht, über die Engel, die Gewalten der Welt. Gott hat ihn erhöht und stark gemacht. Es kann gar nichts mehr sich gegen Jesus auflehnen. Und wo Jesus will, da öffnet er die Wege. Und einmal werden sich alle Knie vor Jesus beugen. Und alle Zungen bekennen, Jesus ist der Herr. Darum ist er so groß, wenn wir das heute schon tun. Ich fand es so wunderbar, wie der Chor das gesungen hat. Das will ich mitnehmen, in der großen Freude. Und wir dürfen einstimmen. Wir haben in unserer Jugend so gern das Lied gesungen. Manchmal bin ich, denke ich immer wieder, vergesst doch die herrlichen Lieder nicht. Jesu Name nie verklingert, ewiglich bleibt er bestehen. Wo es dann heißt, mag auch einst die Welt versinken, mag vergehen der Sonne scheinen, Jesu Name wird weiter klingen, unvergänglich wird er sein. Und da muss man ja immer wissen, das ist uns so wichtig, meiner Frau und mir, wie wir diese Liedergeschichten geschrieben haben. Die Lieder sind ja alle in ganz dunklen Stunden entstanden, das ist in unserem Buch gar nicht drin. Zum ersten Mal gesungen im KZ Grini in Norwegen, 1944 am 4. Juni. 10 norwegische Studenten wurden in der Nacht erschossen durch deutsche KZ-Soldaten. Und das Letzte war, in die Nacht haben sie gesungen, Jesu Name nie verklingt. Diese Botschaft mag vergehen, der Sonne scheinen, Jesu Name wird weiterklingen. Und das ist so wichtig, ob du das begriffen hast, dass das größer ist als alles andere, was diese Welt so bieten mag. Und darum ist es so groß, ich möchte das noch erklären, was die Welt ganz dringend braucht. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus hat, das Leben. Toll. Habe ich schon gefürchtet mit der... Darum liebe ich manchmal die Mikrofone. Vielen Dank, Matthias. Mir ist ja etwas zuteil geworden, dass ich seit Jahren mit den über 50-Jährigen von Lemgo, vom CVM, eine Sommerfreizeit mache. Und das ist eine wunderschöne Sache. Wir waren in Dassel im Solling. Und da waren wir im letzten Jahr zusammen. Und wunderschön. Und da waren mit uns iranische Christen. Die haben gerade eine Konferenz vorbereitet. Und wir sagten, wir reisen am Freitag ab, da fängt ja ihre große Konferenz an. Die erwarten 200 Gäste dort in dem großen CVM-Haus im Solling. Und wir haben gesagt, soll doch mal einer rüberkommen und uns erzählen, was sie so bewegt als iranische Asylanten in Deutschland. Und dann kamen die rüber, das waren bloß die Pastoren, die das vorbereitet haben, und haben uns erzählt, was gegenwärtig im Iran abläuft. Wir hatten überhaupt keine Ahnung. Und da sagt der Erste und sagt, ich war Muslim. Und wenn ihr wisst, ein Muslim ist ein Leben lang Muslim. Und im Koran steht, wenn er seine Religion aufgibt, dann muss er getötet werden. Aber wie wir den Terror von Khomeini erlebt haben, das war so furchtbar, 30 Jahre Khomeini-Herrschaft. Und wir haben gesucht, es muss doch in der Welt noch eine Hoffnung geben. Und dann sagt er, wie ich zum ersten Mal Neues Testament in der Hand hatte, ein Muslim. Und dann habe ich von Jesus gelesen und dann strahlt er und sagt, ich habe dem Islam abgesagt und ich bin ein Jesus-Jünger geworden. Zum ersten Mal in meinem Leben Freude und Friede gefunden. Und dann erzählt er und sagt, wir machen Fernsehsendungen für den Iran. Und da ruft es uns dauernd aus, das sagen die, wir sind zu 30 hier in der Wohnung, wir wollen auch mit Jesus leben. Können die Zahl kaum glauben. Neu stand sie in Idea. 300.000 Muslime im Iran, die Christen geworden sind. Und bei jedem steht das Todesurteil drauf. Ich unterbreche den Mann und sage, steht das Todesurteil drauf. Khomeini hat es noch einmal erneuert. Jeder Muslim, der Christ wird, muss sterben. Er wird bloß vorher noch gefoltert im Gefängnis. Und da sitzen ja viele im Gefängnis. Und dann sagt er, das wissen wir. Der Islam verlangt auch, dass wir für den Koran sterben. Ach, aber dafür will ich nicht mehr sterben. Für Jesus bin ich bereit, mein Leben hinzugeben. Weißt du, was das ist? Wenn man so eine Botschaft hört. Haben wir den Senioren von Lemko erlebt vom CVDM? Wir waren sprachlos. Weißt du, was das wieder ist? Wer Jesus hat, hat das Leben. Das ist ganz wunderbar, was man hier hört. Weißt du, in unseren Tagen ist ja so üblich, dass man Jesus feiert. Das sind so Jubelgesänge, aber schönes Gesänge. Aber ich frage mich manchmal, ob wir nicht da etwas unterschlagen, dass Jesus, ich kenne kein Wort von Jesus, wo er sagt, feiert mich. Aber er hat gesagt, folgt mir nach. Tretet in meine Fußstapfen. Ich weiß auch, dass bei allen Menschen die Bergpredigt hoch im Kurs steht, sogar bei Nichtchristen, die sagen, also ich halte von Jesus nichts, aber die Bergpredigt ist super. Muss mal gucken, wie die Bergpredigt schließt. Da sagt Jesus, an jenem Tag, am Ende der Welt werden viele an die Türe klopfen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Und dann sagen die draußen vor der Tür, aber wir haben doch in deinem Namen Wunder getan. Wir haben doch dir so viel geschenkt und für dich gemacht. Ganz große Dinge erlebt. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Und da zählt nur eins, hören und tun. Du hast die Freude mit Jesus nur, wenn du wirklich aus ganzem Herzen tust, was Jesus sagt. Da gebraucht Jesus das Bild von einem Hausbau und sagt, man setzt einen Hausbau nicht auf den Sand, sondern auf den Felsen, damit es sicher steht. Wer meine Rede hört und tut sie, der hat auf den Felsen gebaut, worauf es ankommt. Die Sache mit Jesus muss auf einem festen, soliden Fundament stehen. Nicht bloß auf deinem Willen, sondern Herr Jesus, ich möchte durch dick und dünn nur deinem Wort mich anvertrauen. Darum ist es so wichtig, dass wir jeden Tag die stille Zeit haben im Wort Gottes. Dass es nicht ohne Gebet geht. Herr Jesus, ich will auf deine Stimme hören, ich möchte mit dir gehen. Und das ist ganz wunderbar, dass er das macht und Wunder. Ja, so herrlich. Der Name Jesus. Jetzt erleben wir in diesen Tagen oft, dass Christen von Gott reden. Höre ich so am Evangeliumsrundfunk, wir wollen die Leute überzeugen, dass es Gott gibt. Das müsst ihr gar nicht. Die Leute wissen alle, dass es Gott gibt. Bloß sagen die einen Buddha dafür und die anderen sagen Allah dafür und die anderen sagen, irgend so ein Feldwasen Wilson Gott, sagen sie ein höheres Wesen. Das wissen alle Leute, dass es einen Gott gibt. Ich kenne keinen Menschen, der nicht weiß, dass irgendeine göttliche Macht oder steht so, irgendwo gibt's was. Ihr habt ja nie mehr die Nazi-Zeit erlebt. Ich habe sie noch erlebt als junger Kerl. Die Nazis haben das Christentum in Bauschenbogen verworfen. Sie sind aus der Kirche ausgetreten. Wisst ihr, wie die sich genannt haben? Gottgläubig. Also wenn ihr sagt, ich will die Menschen überzeugen, dass es Gott gibt, da habt ihr noch gar nicht viel getan. Wir wollen die Menschen überzeugen, dass es kein anderes Heil gibt als in Jesus. Im Gehorsam, im ganzen treuen Nachfolgen in seinem Wort, was er uns sagt. Und wenn du das so siehst in der Bibel, es war ja gerade so schön in dem Wort, das der Johannes Klapproth gelesen hat, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Ich will keinen Schritt meines Lebens gehen ohne Jesus. Du kannst doch die Ehewahl nicht treffen ohne Jesus, die Berufswahl nicht ohne Jesus. Die Entscheidungen, wie du dein Leben führst, Herr Jesus, du musst mich leiten mit deinen Augen. Ich hat kein Wert, dann zeig mir es in deinem Wort und ich brauche Brüder und Schwestern, die mir Rat geben, was dein Wille ist, weil das Leben nur da ist. So schön in dem Psalm, aus dem die Jahreslosung dieses Jahr entnommen ist. Dennoch bleibe ich stets bei dir, das sagt er, in einer ganz schweren Lebensführung. Ein Mensch, der durch ganz große Not ging, dennoch bleibe ich stets bei dir. Denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Und da heißt, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, das ist schon eine Sache, wenn Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und dann kommt die Losung, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf die Gott, den Herrn. Hast du diese herrliche Verbindung mit Jesus Christus, deinem Heiland, der dich führt, der bei dir ist, in allen dunklen Stunden? Was habe ich da erlebt? Ich bin oft bangen Herzens zu den Schwerkranken gegangen und wusste nicht, was ich zu ihnen sagen soll. Und dann sagten sie, ach, so, so herrlich. Jesus ist da und er hält mich. Und wenn man dann ein Wort Gottes sagt, dann sagen sie, das Allergrößte. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Geborgen in ihm, das ist so herrlich bei diesem Karabiner, wenn das festgemacht wird und du da richtig festhängst. Ihr habt das erlebt bei Menschen am eindrücklichsten. Ja, wir hatten die größte Mannschaft in den letzten 15 Jahren in Jenschi, das ist eine Mannscherei, wo noch nie das Evangelium gepredigt wird. Da gibt es eine Universität, wo 160 wiedergeborene Professoren sind aus der ganzen Welt. In der Yanbian University. Das ist ein ganz tolles Joint Venture, das hat ein Koreaner gestartet. Ach, die Dr. Siegerts aus Önhausen, die sind als Ruheständler noch rausgegangen, haben einen ganz tollen Dienst getan. Und so wunderbar, was da Leute gewirkt haben. Und dort unter den Chinesen, meistens koreanische Chinesen, die dort 50 Kilometer von der nordkoreanischen Grenze entfernt. Und wie ich gerade dort war, erzählen Sie mir, da ist ein Flüchtling aus Nordkorea, der ist rübergekommen über die Grenze. Da entweichen ja manche, obwohl die Grenze ganz schwer bewacht ist. Seine Frau und sein Kind war verhungert in der großen Hungersnot von Nordkorea. Und er kam an diese christliche Universität, obwohl es das in China natürlich so nicht geben kann, offiziell. Aber der lernt dort in der Mensa auf einmal Christen kennen und die erzählen ihm von Jesus und er fährt zum ersten Mal von Jesus. Und wie ich dort war, sagen sie, der will morgen über die Grenze zurück nach Nordkorea wieder. Ist ja ganz halsbrecherisch. Wenn der so streng bewacht wird, da kann man ja gar nicht, diesen Fluss und ganz feste Grenzanlagen. Ihr wisst ja, wie das in den kommunistischen Ländern ist. Und sagen sie, aber wir wollen dann noch eine kleine Feier machen und wir segnen ihn noch ein. Und ich frage nochmal, hast du dir das wirklich überlegt? Die werden dich doch erschießen drüben mit dem Evangelium, wenn du den Mund auftust und von Jesus redest. Und dann steht er da und laufe ich mit Tränen runter und sage, was ich von Jesus gehört habe, ist so groß, ich kann nicht schweigen. Das müssen meine Landsleute kennen. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Weißt du, was die Botschaft von Jesus ist? Schuft, wer das den anderen verschweigt. Stoß dich nicht daran, dass manche den Kopf schütteln. Aber für uns ist das so groß, dass wir das weitersagen müssen und wir können nicht drüber schweigen. Da gibt's im Internet so einen schönen Film, sind zwei DVDs, die kann man sich auch bestellen, das Kreuz Christen in China. Und das ist die zweite Folge, ganz toll, da reden lauter Leute, die waren 23 Jahre in kommunistischen Haftlagern. Eine ganze Reihe dieser Leute kenne ich persönlich zusammengetroffen. Und das musst du dir mal anhören. Das kannst du im Schnelldurchlauf angucken, im Livestream. Das Kreuz Christen in China. Und die sagen alle, ich habe in meinem Leben Jesus noch nie so erlebt wie in den dunkelsten Stunden, in den eiskalten Tagen, unter dieser grässlichen Verfolgung des Maoismus, wo alles zerstört wurde. Das Leben in Jesus haben. Wer Jesus hat, hat das Leben. Weil plötzlich die Ewigkeit sich öffnet, weil plötzlich die äußeren Dinge gar nicht mehr wichtig werden, weil ich die große Freude erleben kann, die mir geschenkt ist. Ich habe es überall in den Elendsgebieten der Welt erlebt, in Bombay, in den Slums, wenn da die Regengüsse kommen, das Wasser steht und die Leute haben nichts als ihre ganz schlichten Hütten, die sie selber gebaut haben. Und dann trifft man sich zum Gottesdienst. Das hat mich immer beschämt, wenn die ihre Opfer einlegen. Das kann doch nicht wahr sein. Die haben doch nichts, bis sie da irgendwo ein Almosen kriegen. Und dann sage ich, warum seht ihr denn Christen? Dann sagen die, im Hinduismus sind wir Outcast. Da haben wir keine Chance. Da sind wir null und nichts. Wir sind keine Menschen. Wir sind hinausgestoßen. Aber durch Jesus sind wir Gottes Kinder. Und darum können wir dieses Evangelium von Jesus, das für uns die elendesten 330 Millionen Outcast, hinausgestoßene Indien, die brauchen das Evangelium von Jesus. Die Brahmanen wollen nicht, dass man es denen verkündet. Die wollen Missionen verhindern. Aber die Elendesten der Elend, für die niemand da ist, die wissen das. Und darum ist das so groß, dass wir es wieder wissen, dass die Welt dringend braucht, das Evangelium von Jesus. Fang du mal an, einfach wo. Mir geht es jedes Mal bei den Krankenbesuchen so, und da geht man weiter. Ich weiß noch, in Kuba darf man ja keine Evangelisation machen. Die Gemeinden, die bersten, die haben da ganz schlichte Räume und große Armut, aber lauter junge Leute. Und die kommen, das einfach, wie läuft denn das? Und dann sieht man schon die Prediger morgen mit der Mappe unterm Arm rumlaufen und sagen, was machen die denn? Hausbesuch. Ja, lässt man die rein? Ja, sagen, natürlich. Im Sozialismus haben die Leute keine Hoffnung mehr. Sozialismus, der große Lug und Trug. Und die Reichen werden immer reicher und die Parteibonzen und wir besuchen die Kranken. Und dann sagen die anderen Leute, die jungen Leute, und dann hören sie die Botschaft von Jesus. Das ist ja in der ganzen Welt eine Bewegung. Ich behaupte, es hat in den ganzen 2000 Jahren Kirchengeschichte eine solche Bewegung noch nie gegeben zu Jesus hin, außer in unseren westlichen Ländern. Wo der Wohlstand regiert, da stirbt der Glaube ab. Da geht es nur noch um die materiellen Dinge. Was ist mit der Rente, mit meinem Job suchen und wie kriege ich ein angenehmes Leben und wie kriege ich Wellness und wie wird alles noch besser. Aber überall in den Ländern der dritten Welt, besonders wo die Verfolgung der Christen ist, da ist das so stark und zwar immer geht's gegen den Jesusnamen. Die Muslime haben nichts dagegen, das wisst ihr ja, mit denen kann man gemeinsame Gottesdienste feiern. Kerzen dürft ihr anzünden, dürft ihr Suren verlesen und Bibeltexte lesen. Aber von Jesus rede ist die Hölle los. Da hört alles auf. Gibt es keinen Kompromiss mehr. An Jesus scheiden sich die Geister. Und damals war es genauso. Ist die Polizei aufgezogen, ihr dürft nicht mehr von Jesus reden. Nicht mehr in dem Namen von Jesus. Und das Martyrium ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass die Botschaft von Jesus so wichtig ist. So war es in der kommunistischen Verfolgung in der Sowjetunion. So ist es heute in Laos, in Kambodscha, in Usbekistan und in all den Ländern, in Somalia und wo wir es haben, in der ganzen Welt, in 34 Ländern der Welt, er kennt ja diese Sache. Überall geht es nur um den Jesusnamen. Und übrigens bei uns doch auch. Wenn du nicht bloß von Gott redest, sondern sagst, ich gehöre Jesus, dann weißt du, welches Lächeln in deiner Schulklasse losgeht. Weil Jesus ein Programm ist, der mich von der Sünde erlöst, der wird die Ewigkeit ausschließen, Hoffnung, die Hoffnung gibt, die bleibt. Ohne Jesus hat die Welt keine Hoffnung. Jetzt ist ja in unseren Tagen das ganz umstritten in den Christenkreisen, ob wir nicht mehr Soziales tun müssen. Und das ist dann ganz toll, wir müssen politische Aktionen machen. Ich habe doch nichts dagegen. Doch politische Aktionen machen. Mein Vater war Mitbegründer der größten deutschen Volkspartei, eins nach dem Krieg. Der hat im Dritten Reich sein Amt verloren. Mein Vater war politisch engagiert. Aber hat mir eins mitgegeben. Er hat das Berufsschulwesen in Baden-Württemberg aufgebaut und war stolz, dass es eins der führenden war in Deutschland. Aber er hat gesagt, wenn du im kleinsten Dörflein Deutschlands ein Prediger des Evangeliums sein darfst, ist noch viel, viel größer als alle politischen Aktionen. Ich habe manchmal den Eindruck, die Christen wissen das gar nicht mehr. Wenn wir das Reich Gottes bauen, ich habe doch gar nichts dagegen, wir sind doch alle als Bürger doch engagiert, wir nehmen unser Wahlrecht ernst, wir mischen uns ein und reden über all die politischen Fragen, das ist ja ganz wichtig. Und wir beteiligen uns auch in allen Hilfsaktionen, spenden hier und dort, der eine ist im Roten Kreuz, der andere bei der Feuerwehr, also alles toll. Aber das ersetzt das Engagement für den Bau des Reiches Gottes nicht. Und darum ist das so wichtig, dass wir den Namen Jesus und sein ganzes Programm der Erlösung, der Verlorenheit des Menschen ohne ihn, dass es keinen anderen Weg gibt zum Heil. Es gibt kein anderes Heil als in Jesus. Und das gilt für alle Menschen aller Nationen, aller Jahrhunderte hinaus. Es ist heute eine große Not. Die beiden großen Kirchen, christlichen Kirchen, haben 1 Million hauptamtlicher Sozialarbeiter. Ob das in den Krankenhäusern ist, in den psychologischen Beratungsstellen, in den Kindergärten und in den Diakonischen, ist 1 Million. Katholisch, evangelisch. Wer von denen redet noch von Jesus? Es fehlen Evangelisten. Es fehlen Leute, die noch von Jesus weitersagen in unserem Volk. Und das ist so schrecklich, dass diese Not so groß ist. Die wird noch gar nicht erkannt und kaum hat man eine Evangelisation, sagen wir müssen die Hälfte auch sozial geben. Nein, ihr dürft sozial sein. Aber es war für mich ganz bewegend, wie ich junger Mann war und mich für die Mission engagiert hat, dass alle Leute in der dritten Welt gesagt haben, Traktoren kriegen wir von überall her. Saatgut auch, das von Rotary und vom Roten Kreuz und Entwicklungshilfe und die Regierung und was da alles, USAID und alles, was da läuft. Aber wir haben niemanden, der uns bei unseren geistlichen Aufgaben hilft, der Evangelisierung unserer Völker. Die große Not sind die geistlichen Nöte heute in der dritten Welt. Da sind keine Stipendien da für die Bibelschüler. Wie sollen die Stipendien zahlen, wenn sie kein Einkommen haben? Wenn einer jobbt wie verrückt, mal locht, 16 Stunden im Tag, dann verdient er vielleicht einen Dollar. Wie soll der ein Bibelschulstipendium zahlen? Darum ist das so wichtig, dass wir helfen, dass da Leute zur Bibelschule gehen können. Was sollen die machen? Nur jeder 18. afrikanische Pastor hat überhaupt eine Kurzbibelschule irgendwo durchgemacht. Und die wissen überhaupt nicht, was da los ist. Die verstehen die Bibel falsch und wenn dann Zeuge Jehovas kommt, sind sie völlig durcheinander, weil sie keine Schulung haben. Und darum ist das so wichtig, die Studentenmission aufzubauen. Auch, dass die Afrikaner selber ihre Sachen drucken können, ihre Bücher. Nicht bloß, dass man die Deutschen und Amerikanischen übersetzt. Das ist so eine Mode. Und dass man die einheimischen Christen stärkt in ihrem missionarischen Dienst. Ich weiß noch, im Sierra Leone-Fluss habe ich mal einen gesehen auf der Fähre. So ein ganz volles Schiff. Und da lief von Mann zu Mann. Und ich bin dann hin und habe gefragt, was macht er? Ein Traktatverteiler. Dachte ich, wo hat der Mann von seinem wenigen Geld noch die Traktate bezahlt? Weil es ihn umtreibt, dass Menschen nicht verloren gehen. Hast du diese Leidenschaft auch, dass die Welt das braucht und dass wir weiter sagen müssen? Jesus redet vom Heil der Welt. Bei uns hat man, in meiner Gemeinde, wo ich so 30 Jahre war, daneben ist ein methodistisches Krankenhaus gewesen und als erste Sparmaßnahme einen Krankenhausseelsorger abgeschafft. Kann man ja Geld einsparen. Und da waren Frauen und Männer in der Gemeinde und haben gesagt, dann machen wir Besuche, finde ich toll. Man kann doch die sterbenden Leute, die schwerkranken Leute nicht ohne den Trost Gottes lassen. Und bei uns ist genauso, dass die geistlichen Nöte gen Himmel schreien. Die vielen verzweifelten Leute, die sich vor den Zug werfen, die keine Hoffnung haben. So viele junge Leute, die sich das Leben nehmen, weil sie Jesus nicht kennen und nicht wissen, dass Jesus auch aus Schrott neues Leben machen kann. Und darum haben wir den wichtigen Auftrag, dass wir das weitersagen. Und in dieser geistlichen Not, die Welt braucht Jesus ganz dringend. Es ist in keinem anderen das Heil. Nicht im Geld, auch nicht in der Gesundheit, auch nicht im Wohlstand, auch nicht im Frieden, den wir heute seit langen Jahrzehnten haben, weil wir verloren sind ohne Jesus, keine Hoffnung haben, uns nicht befreien können aus der Schuldverhaftung unseres Lebens. Kein Mensch kann seine Nöte selber lösen. Keiner kann sich selber ändern und sein böses Herz erneuern. Er braucht die Kraft des auferstandenen Christus und die Kraft seines Heiligen Geistes, der unser Leben verändert und erneuert. Ein guter Freund von mir war 30 Jahre im Missionsdienst und dann im deutschen Entwicklungsdienst und hat die letzten Jahre in Afghanistan zugebracht, Willi Ehre, ein toller Mann. Die sagten von ihm damals, er war ein Netzwerker ohne Gleichen und er wurde in Afghanistan ermordet, vor ein paar Jahren. Und ich musste ihn beerdigen. War eine bewegende Sache, weil auch so viele von der säkularen Welt da, die Polizei hat vor der Kirche abgesperrt, weil das ganze Dorf zusammenkam, Heimerdingen bei Stuttgart. Willi Ehret war ein guter Freund, kam aus unserer Gemeinde und ich habe sein Ganze auch seine Bekehrung erlebt als Student der Landwirtschaft. Er war einer der Letzten, der erkannt hat, wir müssen die Landwirtschaft stärken. Da hat er die Entwicklungshilfe jetzt abgeschafft. Man muss die Kleinbauern stärken. Da hat sie die Genossenschaften aufgebaut, auch für die Frauen in Afghanistan. Und die noch beim Nachrufen haben, die von der Regierung gesagt, das war so toll, was er gemacht hat. Und es war ein Schock so in den 50er Jahren, ein junger Mann, hoffnungsvoll, der schon in Malawi so viel getan hat. Und dann haben wir gesungen, in dir ist Freude in allem Leide. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast ihn hin, kannst alles, wenn wir auch heißen mag, die Not. Wisst ihr, wir sind unsagbar reich. Es gibt nichts mehr, was uns diese Freude in Jesus nehmen kann, obwohl der Schmerz so groß ist. Aber wo die Tür zum Himmel aufgestoßen ist, das bei dir klar? Hast du das festgemacht? Bist du gewiss? Sonst gehe ich heute Abend aus dieser Halle nicht weg, wenn du nicht weißt, wenn ich sterbe. Für mich ist es gewiss, dass ich in den Himmel komme. Das musst du wissen. Sonst ist es furchtbar, noch eine Stunde weiterzuleben, ohne Gewissheit. Das muss man wissen. Und Jesus gibt uns absolute Gewissheit, dass nichts uns aus seiner Hand reißen kann. Und das muss man festmachen. Das ist die größte Beförderung, die wir haben können. Für den, der abgerufen wird, ich weiß nicht, wann ich abgerufen werde, aber das, bloß für die Zurückbleibenden ist es schwierig. Für den, der stirbt, ist das Größte, was es gibt, in die Vollendung zu gehen, ins neue Leben. Ohne Leid, ohne Not, ohne Schwachheit, ohne Sünde. Ach, was sind wir reich. Das müssen wir Menschen weiter sagen. Hast du Gewissheit, absolute Gewissheit, das muss man haben für sein ganzes Leben. Noch ein letztes, in welcher Macht wirken wir? Das haben ja die Leute gefragt, als dieses Wunder passiert. Hat sie interessiert, in welcher Macht habt ihr das getan? Und sie haben sich gewundert, das steht da, sie haben sich gewundert, dass es, da ist es, sie wussten, dass es ungelehrte und einfache Leute waren. Die hatten nicht mal eine Bibelschule besucht, die Apostel. Waren ja bloß Handwerker, Fischer. Da steht im griechischen Wort Laien. Das ist auch so ein abwertendes Wort. Aber das ist doch gar nicht wichtig. Ich freue mich, dass ihr an der Bibelschule seid und euch gründlich im Wort Gottes vorbereiten könnt. Ihr könnt da gar nicht viel genug tun. Ihr müsst in Jesus das ganze Wort von Jesus aufsaugen, für euer ganzes Leben. Aber wichtig, in welcher Macht wirkst du? In deiner eigenen Kraft? Das verpufft schnell. Das Herrliche, dass Jesus diese schwachen Apostel gebraucht hat als seine Boten. In welcher Macht? Und dass er gewirkt hat, der Herr und König Jesus in ihnen regiert hat. Und das ist so groß, auch dann, wie die Feinde aufmarschiert sind und dann das alles verhindern wollten und der Druck anfängt. Ich möchte das mal ganz klar zu sagen. Ich war ja viel befasst in den schweren Jahren des Kommunismus als Leiter von Licht im Osten und habe ein Buch geschrieben, Christen unter Hammer und Sicheln, und die ganzen Dokumentationen gemacht. Wir haben ganz viel getan mit den verfolgten Christen, die viele Jahre im Straflager waren. Auch in China, auch mit koreanischen Christen, auch in Laos, in Kambodscha und Usbekistan. Ich habe nie einen Christen getroffen, der gesagt hat, ich möchte Freiheit haben. Nie. Ich habe nie einen getroffen, der sagt, holt mich hier raus. Nie. Das bewegt die Leute nicht. Sie haben immer nur gesagt, betet für uns, dass wir dem Herrn treu bleiben. Und dass wir mutig seine Zeugen sind. Allem Widerspruch zum Trotz. Ich habe heute Morgen den Philipp Spitta erwähnt. Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit. Ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. Trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum. Wo wir den Namen Jesus in unserer Welt verkünden. Und wo wir weiter sagen, und da, wo wir sind, den Gemeinden sagen, das müssen wir hinaustragen in die Welt. Mich verbindet ja mit Lemko noch etwas, das will ich euch nicht verschweigen. Die Leute vom CVM, zu denen wir am Anfang eine Verbindung haben, die haben mich vor vielen Jahren einmal genötigt, an einem Samstag da unten in der Fußgängerzone Straßenversammlungen zu halten. Also ich kann sagen, ich will heute noch sterben. Wir haben das in Stuttgart auch gemacht, in der Königstraße. Aber meine Frau kam dann mit 50 jungen Leuten im Jugendchor und haben ein Klavier mitgenommen und dann war was los. Die jungen Leute, das ist mit der Botschaft allein. So toll, wenn man in der Gemeinschaft das machen. Es war jämmerlich, der Deule Glasen ist aus Liebe sogar noch eine halbe Stunde dazugestanden und hat einigermaßen diesen trüben Betrieb da gemacht. Ich weiß, wie schwierig es manchmal ist. Aber ich weiß, dass was mit dem Herrn getan ist, nie vergebens ist. Und wir wollen den Mut haben, sagen, Herr Jesus, wir wollen uns auch dort, auch für dich gerne verspotten lassen, wo du den Spott der Welt getragen hast. Sei du ein mutiger Jesuszeuge und trage das weiter. So schön bei diesem Plakat gewesen, nehmen wir wirklich mit dem Karabiner. Klick dich ganz fest ein. Jesus hat das schöne Wort gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, doch. Kann doch Auto fahren und in Urlaub gehen und mir die Haare schneiden lassen ohne Jesus. Aber Jesus nennt Taten, tun, etwas Bleibendes tun. Das ist das Wichtigste, wir Taten tun, die fürs Reich Gottes wichtig sind. Und dazu will dich Jesus senden. Und ich will dir heute Abend einfach aufrufen, das wieder festzumachen. Sag, Herr, ich lass mich von dir wieder gebrauchen. Nichts Eigenes soll dazwischen sein. Gebrauche mich. Wie war das beim Paulus so schön, wie er berufen wurde? Werkzeug soll er sein. Ein Hammer muss man in die Hand nehmen. Wenn der Herr unser Leben benutzt und was draus macht für ihn, das ist ganz herrlich. Und er gebraucht uns und will uns gebrauchen zum Dienst. Weil die Welt braucht Jesus, Leute. Das ist ganz ungeheuer, was aus dem schwachen Dienst einzelner Leute geworden ist. Ich habe heute Morgen von dem Krapf erzählt, Ludwig Krapf, mit 30 Jahren einen Ehrendoktor der Universität Tübingen bekommen, weil er großer Sprachforscher war. Aber was er für das Reich Gottes gewirkt hat, wahnsinnig. Die ganze Missionsarbeit vorbereitet. Und das ganze Geschichte der schwachen Leute, der große Missionar Livingston, wollte nie nach Afrika. Er wollte nach China, aber China war versperrt, weil damals der Opiumkrieg war und er konnte nicht ausreisen. Sei nicht erschrocken, wenn es dir so geht wie mir, dass man plötzlich vor verschlossenen Türen steht. Oder wie beim Johannes Klapproth. Der Herr weiß warum. Gott hat den David Livingston in Afrika gebraucht. Gab es einen größeren Missionar als diesen David Livingston, der alles aufgegeben hat, seine Familie geopfert hat, im Kampf gegen die Sklaverei, für die Menschen Afrikas, für die Ausbreitung des Evangeliums. Und er hat einen Leitsatz gesagt, ohne Jesus will ich nirgendwo hingehen, aber mit Jesus überall hin. Mach ihn zum Herrn deines Lebens. Wir wollen beten. Herr, vielen Dank, dass du uns erwählt hast und dass du uns gerufen hast. Und dass du mit solchen schwachen Leuten arbeitest wie mit uns, sündigen Menschen. Aber du reinigst uns und du heiligst uns. Wir möchten dich um Führung bitten, um Leitung, jeden von uns. Leite uns auch mit unserem Zeugnis, dass wir das richtige Wort sagen, am richtigen Platz, in Liebe und Geduld. Und dann bitten wir dich, dass doch Frucht entsteht. Wir tragen so viel Leid um viele junge Menschen, die ohne dich leben. Aber auch viele alte Menschen in der Familie, in der Bekanntschaft. Wir erschrecken, weil wir wissen, dass Menschen ewig verloren gehen können. Herr, erbarme dich doch. Und gebrauche uns, dass Menschen gerettet werden. Wo auch immer. Und wirke du viel Frucht. Amen.